Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Syrien kommt einfach nicht zur Ruhe. Nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Bashar al-Assad entflammen Konflikte zwischen ethnischen Gruppen im Land. Bei Kämpfen zwischen Drusen und Beduinen kommt es zu zahlreichen Toten und auch zu Gräueltaten an der Zivilbevölkerung. Was hat es mit diesem Konflikt auf sich? Warum kehrt in Syrien einfach kein Frieden ein? Und wie kann das Land da jemals wieder rauskommen? Darum geht's heute. Gudrun Harrer, leitende Redakteurin beim Standard und Nahost-Expertin. Tagelang ist es in Syrien zu blutigen Kämpfen zwischen sogenannten Drusen und Beduinen gekommen. Wie ist die Lage aktuell?
Naja, ich würde sagen, also wirklich wissen wir es wieder einmal nicht. Manche sehen eine wirkliche Beruhigung der Lage und sind optimistisch, dass man das wieder stoppen kann. Es hat ja schon einmal eine Eskalation gegeben, aber diese hier war viel schlimmer. Andere, muss ich schon sagen, sehen wirklich den Beginn einfach eines Zerfallsprozesses, der Dimensionen Jugoslawiens erreichen könnte. Also die glauben, dass es jetzt nur kurz angehalten ist, aber die langzeitigen Prognosen schlecht sind.
Also tatsächlich ein Zerfall Syriens, der befürchtet wird.
Ja, weil einfach die Probleme für die verschiedenen konfessionellen oder auch ethnischen Gruppen einfach sehr groß sind. Es sind ja nicht nur die Drusen. Wir sind jetzt gerade bei den Drusen, bei diesen Kämpfen. Aber es ist ja an allen Ecken und Enden so.
Gudrun, du hast sie bereits angesprochen. Ich glaube, um diesen Konflikt zu verstehen, müssen wir auch einige Begriffe klären. Fangen wir mit den bereits angesprochenen Drusen an. Wer sind die und wo kommen die her?
Ja, die Drusen sind eine der alten Religionsgemeinschaften im Nahen Osten. Also es sind nicht nur in Syrien, sondern auch im Libanon. In Jordanien gibt es eine Gruppe, natürlich auch in Israel, die als Muslime gelten, obwohl sich ihr Glaube schon ziemlich weit in den Inhalten vom Islam entfernt hat, muss man sagen. Sie glauben zum Beispiel an die Wiedergeburt, was im Islam undenkbar wäre. Also es ist eine Gruppe, die in der fatimidischen Zeit entstanden ist, also praktisch im 11. Jahrhundert. Die Fatimiden waren eine Dynastie, eine ismailitische Dynastie. Also du siehst, das führt uns schon ziemlich in die islamische Geschichte hinein und in die Geschichte der Region. Die Ismailiten sind eine schiitische Gruppe. Und die haben Nordafrika und auch jenseits des Roten Meeres regiert, also im 10. und 11. bis ins 12. Jahrhundert. Und da gab es einen Kalifen, einen fatimidischen Kalifen. In Kairo sind die gesessen und der wurde von einem seiner Anhänger, also von einem Anhänger, der interessanterweise aus dem Iran kommt, als Gott angesehen. Und so hat sich diese Religionsgemeinschaft entwickelt. Also es ist eine Religionsgemeinschaft, die sich entwickelt hat als Abspaltung der Ismailiten, die ihrerseits eine Abspaltung der Schiiten sind. Und der Name kommt daher, dieser Anhänger war ein gewisser Hamza, wie gesagt aus Khorasan im heutigen Iran. Und der wurde Al-Darsi genannt, also der Schneider. Und so entstand eben dieser Begriff der Drusen. Und die Drusen sind eine Minderheit, die in den Staaten des Nahen Ostens leben und eigentlich also sehr loyal gegenüber diesen Staaten sind. Also sie versuchen sich nicht irgendwie abzuspalten. Sie sind sehr abgespalten als Religionsgemeinschaft. Also sie vermischen sich nicht mit anderen. Aber sie sind zum Beispiel, sie waren immer gute syrische Nationalisten. Aber jetzt durch diese Herrschaft einer Gruppe in Syrien, die wirklich als islamistisch gilt. Also Präsident Sharra hat einen islamistischen Hintergrund und in seinen Reihen, also seine Ex-Milizen und jetzigen syrischen Armee, da gibt es wirklich radikale islamistische Gestalten. Also alle diese Gruppen und auch die Drusen haben einfach Angst vor denen und zögern einfach, sich jetzt völlig zu integrieren in dem Sinn, dass sie ihre Waffen abgeben und ihre Milizen, die sich besonders in der letzten Zeit, also der Assad, Herrschaft gegründet haben, also auflösen und sich da einfach denen ausliefern. Also das ist eine Geschichte, die sich langsam in den Spannungen eben aufgebaut hat in den letzten Monaten und jetzt immer wieder leider explodiert.
Weil du vorher gesagt hast, die Drusen, sie gelten als Muslime. Sind sie es jetzt offiziell? Ich habe da schon unterschiedliche Sachen gelesen. Wie ist es jetzt genau?
Sie gelten wirklich in Syrien als islamische Religionsgruppe.
Aha, okay.
Ich glaube, es gibt eine Erklärung der Al-Azhar Universität in Kairo, dass Drusen Muslime sind. Aber wenn man sich diese ganze Glaubensgemeinschaft anschaut, also wie gesagt, für einen radikalen Islamisten sind sie natürlich keine Muslime, sondern vom Islam abgefallene.
Alles klar, gut, dann wäre dieser Begriff einmal geklärt. Du hast vorher schon angesprochen, sie waren unter Assad, also unter dem ehemaligen Machthaber, durchaus Nationalisten. Das heißt, das Verhältnis zwischen den Drusen und Assad galt als gut. Verstehe ich dich da richtig?
Das hat sich sehr verändert in der Zeit des Krieges. Mhm. Also eben, die Drusen haben gesehen, dass dieser Aufstand gegen Assad auch sehr stark islamistisch geprägt wird. Das heißt, er wurde immer stärker islamistisch geprägt. Am Anfang waren es ja wirklich nur demokratische Proteste, aber es wurde ja wirklich gekidnappt von islamistischen Gruppen. Also vor denen haben sie auch Angst gehabt und sie haben sich wirklich neutral gegenüber dem Aufstand verhalten. Das heißt nicht, dass ihr Verhältnis zu Assad gut war. Das Verhältnis zu Assad ist in der Kriegszeit immer schlechter geworden. Zum Beispiel, sie wollten einfach nicht, dass ihre Söhne einrücken. Und am Schluss haben sie sich eigentlich dem Aufstand fast schon angeschlossen. Wir reden jetzt immer über den Drusen, aber da gibt es eben auch ganz, ganz unterschiedliche Gruppen. Das sieht man auch jetzt, also im Verhältnis zur jetzigen Regierung in Damaskus. Also die zum Teil wirklich auch schwer gespalten sind in ihrer Meinung, wie man mit dieser Regierung umgeht. Also auch das war natürlich zur Assad-Zeit so, dass die einen eben mehr dann gegen Assad rebelliert haben und kämpfen wollten und Milizen gebildet haben als die anderen. Wir haben auch drei geistliche Führungsfiguren bei den Drusen. Eine Führungsfigur heißt Sheikh al-Aql und einer davon, der ist jetzt besonders in den Medien, das ist der al-Hijri, der wirklich als der gilt, der am kritischesten Damaskus gegenüber ist und mit denen wirklich eigentlich nichts zu tun haben will und der auch so ein bisschen von Damaskus und von Sharia jetzt dafür verantwortlich gemacht wurde, dass die Kämpfe wieder ausgebrochen sind. Das stimmt so nicht. Also Hijri ist derjenige, der um internationalen Schutz gebeten hat, was natürlich auch viele als Aufforderung an Israel zum Eingreifen verstanden haben. Aber alle dieser drei Scheichs sagen eben, dass die Regierungstruppen und diese Schara-Milizen eben gegen die Drusen als Volksgruppe vorgegangen sind. Und es sind wirklich schlimme Verbrechen begangen worden. Es gibt auch Berichte von drusischen Verbrechen und Übergriffe gegen Beduinen. Wir wissen zum Beispiel von einem Dorf, von einem beduinischen, wo wirklich die Einwohner vertrieben wurden in der Nähe von Suweida. Aber ich glaube schon, dass man sagen kann, also die Attacken gingen von der Situation aus, dass wirklich Milizen dort eben am Anfang einen drusischen Geschäftsmann entführt haben. Und so hat sich eben das Ganze entwickelt.
Das führt mich hier gleich zu meiner nächsten Frage. Kann man in diesem Konflikt denn, du hast das jetzt eh schon mehr oder weniger geantwortet, konkretisieren wir es noch etwas, wirklich ganz klar sagen, wer Aggressor und wer Verteidiger ist?
Also ich würde das schon sagen, weil ich würde sagen, dass alle diese Gruppen wirklich von radikalen Islamisten gefährdet sind, dass die Regierung immer wieder Sachen sagt, eben auch besonders in Bezug auf die Drusen, dass die eben Teil des syrischen Volkes sind und so weiter. Aber dass auch die Drusen ja sehen, dass anderswo auch gegen Minderheiten vorgesehen wird. Natürlich die ersten waren die Alawiten, wobei hier erschwerend dazu kam, dass die mit dem Regime identifiziert wurden, mit dem Assad-Regime, was bei den Drusen nicht der Fall ist. Aber wir müssen schon ganz klar sagen, also Szenen, die wir da aus Suweida gesehen haben, das waren keine Kämpfe zwischen Milizen, sondern da sind islamistische Kämpfer herumgerannt und haben alten drusischen Männern die Bärte geschoren. Also das waren unglaubliche rassistische, konfessionelle Übergriffe.
Es ist also durchaus verständlich, wenn ich dich da richtig verstehe, dass die Drusen dem neuen Regime in Damaskus nicht über den Weg trauen.
Ja, es ist eben so ein bisschen unklar. Es ist Folgendes passiert. Am Freitag haben sich dann in fast ganz Syrien eben andere Beduinenstämme, also einfach Stämme am Land, arabische, islamische Stämme, die ja in der letzten Zeit viel, viel islamischer geworden sind, eben berufen gefühlt und haben gesagt, okay, wir müssen nach Suweida gehen und dort unsere Brüder, also die Beduinen, retten. Und es haben sich wirklich Kämpfer aus Syrien, aus anderen Gebieten in Bewegung gesetzt Richtung Suweida. Und da gab es dann die große Frage, was wird die Regierung tun? Wird sie die hindern daran, nach Suweida zu gehen und dort Drusen zu töten? Oder wird sie sie lassen? Und wir haben schon gesehen, dass die Regierung versucht hat, das zu kontrollieren. Also es gibt Straßensperren, also sie versuchen zu beruhigen, weil Sharjah hat ja dieses große Problem, dass die radikalen Islamisten, deren Hintergrund er ja im Prinzip teilt, auch wenn er sich vielleicht anders entwickelt hat, ihn an die Macht gebracht haben. Also für mich ist auch immer die Frage, wie viel kann sich Sharjah diesen Leuten gegenüber erlauben? Also kann er denen wirklich sich in den Weg stellen? Und eben die Situation ist nicht ganz klar. Aber es ist am Wochenende nicht so eskaliert, wie man es befürchtet hat angesichts der Bilder der sich in Bewegung setzenden Stammeskämpfer aus Syrien in die Drusengebiete.
Ganz kurz, ich glaube, einen zweiten Begriff müssen wir auch noch klären. Wir sprechen, oder beziehungsweise du sprichst, von den Beduinen. Meines Wissens nach, das sind arabische Nomaden. Was hat es mit denen genau auf sich?
Ja, das ist natürlich ein bisschen irreführend. Also interessanterweise an der Universität Wien gibt es ein Projekt der Erforschung von Beduinensprachen. Und diese Beduinen, das kann man sich nicht vorstellen, dass die Nomaden einfach da herumziehen, sondern die sind sehr wohl sesshaft. Aber es gibt eben gewisse, auch besonders sprachliche Merkmale und Geschichte, dass sie sich auch selber als Beduinen und eben nicht urban bezeichnen. Also das ist ein bisschen irreführend. Nicht alle Beduinen leben nomadisch. Du hast zum Beispiel mitten in Beirut ein Viertel, in dem ein Beduinenstamm sozusagen lebt.
Du hast vorher schon die Regierungstruppen angesprochen, die von Damaskus aus kontrolliert werden oder die Milizen, wie auch immer. Du hast gesagt, es gab Straßensperren. Welche weitere Rollen haben sie gespielt? Konnten sie denn tatsächlich wirklich irgendetwas befrieden?
Naja, eben das Problem ist ja, dass diese Übergriffigen, die Gewalttätigen, die islamistischen Milizen Teil dieser Armee sind, ne? Also offiziell ist ja diese Gruppe, die HTS, also diese Miliz, mit der Sharjah an die Macht gekommen ist, ist ja aufgelöst. Das ist ja die Armee. Aber nur, wir haben ja zum Teil wirklich auch ausländische Kämpfer, also keine Syrer aus Zentralasien und alle möglichen Leute, die natürlich denen, die wirklich alte, multikonfessionelle und wirklich, was das Religionsbild anbelangt, pluralistische syrische Gesellschaft völlig egal ist. Ne? Aber die sind noch immer da. Und die sind ja teilweise sogar in hohe Positionen befördert worden. Nicht? Der Sharjah muss denen dankbar sein. Also das vermischt sich einfach. Aber wie ich schon sagte, also es ist nicht so, was zu befürchten war, dass Sharjah eigentlich das einfach zulässt und die da nach Suweida ziehen lässt und die Armee und dann auch noch Stammesmilizen und das dort eskaliert. Also das ist nicht passiert. Aber man kann jetzt nicht sagen, die syrische Armee stellt sich beduinischen Milizen in den Weg. Das Problem besteht auch in der syrischen Armee selbst.
Weil du vorher gesagt hast, der neue Machthaber ist selber so etwas wie eine Art Gefangener seiner eigenen Anhänger. Also er weiß nicht, wie weit er tatsächlich sich gegen die Dschihadisten stellen kann. Was hätte er denn zu gewinnen theoretisch, wenn er sich für den Schutz der Drusen ausspricht? Was er zu verlieren hat, haben wir ja gerade von dir gehört.
Also er hat alles zu gewinnen, weil er versucht ja internationale Anerkennung zu gewinnen, ne? Und kriegt die ja auch. Also zum Beispiel seine HTS ist von der US-Terrorliste erst vor kurzem gestrichen worden. Und das ist ja diese Dualität, die viele Syrer und Syrerinnen auch in der Diaspora besorgt. Wir haben einerseits einen Präsidenten, der wirklich international auftritt und das Richtige sagt und auch wirklich unterstützt wird, also von den USA absolut. Und andererseits aber einer, der ihnen irgendwie versucht, auch seine Anhänger so weit zu befriedigen und zu sagen, okay, wir, ja, Syrien und Volksgruppen und so weiter, aber die halt nicht völlig unter den Bus wirft, wie man sagt. Ne? Aber international ist zu beobachten, also er hatte zum Beispiel echte Unterstützung von Donald Trumps Syrien-Beauftragten Tom Barrack, ja, der sich sehr weit meiner Meinung nach herausgelehnt hat, als er gesagt hat, also Föderalismus ist kein Rezept für Syrien, das funktioniert dort nicht und so weiter. Wieso das ein Syrien-Beauftragter der Amerikaner sagen muss, weiß ich nicht, aber er hat es getan. Was ja nur heißt, dass eben die Drusen, die Kurden alle ihre Waffen abgeben sollen und sich völlig Damaskus anvertrauen sollen. Ja. Aber wir haben auch gesehen jetzt ein Statement von Tom Barrack, wo er sagt, eben Sharjah muss zur Verantwortung gezogen werden für das, was passiert, oder er trägt die Verantwortung. Also das heißt, Sharjah muss die Drusen schützen, wenn er einfach sein internationales Ansehen retten will. Weil bei den Alawiten, da waren über 1000 wurden wirklich massakriert und es gibt heute noch fast täglich Entführungen und Fememorde unter den Alawiten. Da redet niemand so richtig darüber, weil das sind die Bösen, die haben mit Assad und Assads Volksgruppe. Aber ich glaube, bei den Drusen ist die internationale Gemeinschaft viel empfindlicher und vor allem haben wir auch Israel, das ja interveniert und auch heute wieder zugeschlagen hat. Also das ist eine gute Indikation dafür, dass es nicht vorbei ist, weil sonst würde Israel nicht heute wieder in Syrien bombardieren. Ne?
Gudrun, ganz kurz, weil du die Alawiten schon mehrfach angesprochen hast, das war ja die Volksgruppe, der auch der ehemalige Machthaber Assad angehört hat. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, er ist aus dieser Volksgruppe gekommen, was nicht heißt, dass seine Herrschaft eine alawitische war. Ganz im Gegenteil, er hat diesen alawitischen Hintergrund immer unterdrückt und irgendwie also so getan, wie wenn er damit nichts zu tun hätte, weil auch die Alawiten, also fast noch mehr als die Drusen, von radikalen Islamisten auch als Nicht-Muslime behandelt werden und gesehen werden.
Gut, und du hast vorher auch schon Israel angesprochen, das jetzt aktuell gerade wieder Ziele in Syrien angegriffen hat. Warum greift Israel überhaupt in diesen Konflikt ein?
Also Israel hat sofort nach dem Sturz des Assad-Regimes dieses Entflechtungsabkommen, das nach dem Yom Kippur-Krieg, der 1973 war, geschlossen wurde. Also dieses Entflechtungsabkommen war von 1974 aufgekündigt und ist in die frühere, also einfach eine Pufferzone vorgedrungen und eben auch im Süden und auch eben, wo ja Drusen leben und will dort einfach, ich glaube, das ist die strategische Absicht, eine entmilitarisierte Zone errichten. Also da geht's, glaube ich, erst einmal nicht um die Drusen und um den Schutz der Drusen. Das ist natürlich auch ein gutes öffentliches Argument, sondern wirklich auch um Sorge, was mit diesem Syrien passiert, wenn sich das völlig destabilisiert und wenn das von noch schlimmeren Islamisten und so weiter übernommen wird. Also Israel ist ziemlich weit in diesem Territorium drinnen und will nicht, dass die syrische Armee über eine gewisse Linie, die Israel jetzt selbst festgesetzt hat, vorrückt. Nicht? Drum hat man auch ganz am Anfang schon gesehen, wie Damaskus Panzer in den Süden geschickt hat, hat Israel diese Panzer angegriffen und später dann ja auch in Damaskus selbst angegriffen. Israel hat zweitens schon auch den Zugang. Es gibt ja selbst Drusen in Israel, die sich unglaubliche Sorgen machen um ihre, oft haben sehr, sehr noch immer enge Verbindungen zu ihren Verwandten in Syrien. Übrigens auch die libanesischen Drusen haben teilweise versucht, über die Grenze zu kommen, um den syrischen Drusen zu helfen. Aber Israel sagt eben, der Schutz der Drusen. Es ist natürlich schon auch wieder ein bisschen komplizierter als das, weil auch diese israelische Regierung hat schon auch jedes Interesse, die eigenen Drusen ein bisschen zu versöhnen, muss man sagen. Weil nachdem es dieses Nationalstaatsgesetz in Israel gegeben hat, das eben Israel ein jüdischer Staat ist, waren schon viele israelische Drusen auch sehr, sehr enttäuscht und wirklich sich gedacht, okay, weil die dienen ja auch in der Armee, sind eben auch sehr, sehr national denkend und Patrioten und dass sie als Nichtjuden eben sozusagen eine fast mindere Klasse sind. Also Israel macht das schon auch für die eigenen Drusen, aber ich glaube, im Vordergrund stehen einfach diese Sicherheitsinteressen dieser zukünftigen demilitarisierten Zone in Syrien oder eines Sicherheitsabkommens in Syrien. Darüber wurde ja in den letzten Wochen viel gesprochen, aber ich glaube, durch die jetzige Eskalation ist das alles wieder in weite Ferne gerückt.
Dieses Sicherheitsabkommen, das du angesprochen hast, das wäre tatsächlich zwischen Israel und dem neuen Regime geschlossen worden, oder war die
richtig,
Idee?
Richtig, ja.
Kann man sich auch irgendwie schwer vorstellen, oder? Al-Sharaa, der eben einen dschihadistischen Hintergrund hat, verhandelt mit Israel?
Ja, es hat schon sehr früh Gespräche in Doha gegeben. Ich glaube, das war im Mai. Und wirklich, ich würde sagen, es sind jetzt 10 Tage ungefähr her, wenn überhaupt, dass der syrische Außenminister in Baku war, in Aserbaidschan, und dort offiziell israelische Vertreter getroffen hat. Also wir wissen nicht genau wen, aber diese Gespräche wurden definitiv geführt. Da waren natürlich auch die Amerikaner besonders dahinter. Die USA wollen diese Gespräche, die USA wollen auch eine türkisch-israelische Deeskalation. Auch da gibt es Gespräche. Aber wie gesagt, also es läuft dann oft eben etwas anders, leider.
Wie groß würdest du denn das Engagement Israels einschätzen in der Region? Ist das eine weitere Front? Sind das kleinere Nadelstiche, die man setzt? Wie siehst du das?
Also man muss wirklich dazu sagen, erstens, diese Luftangriffe auf Syrien gibt es seit Jahren. Das war lange unter der Wahrnehmungsschwelle der Medialen. Israel hat das auch nicht irgendwie groß proklamiert. Also es hat natürlich immer anderen Zielen gegolten damals, nämlich der Hisbollah und dem Iran, eben dass die sich nicht noch mehr bewaffnen und nicht noch mehr Raketen der Hisbollah in den Libanon bringen. Aber wie gesagt, also wenn man von einer Front sprechen will, die gibt es auch schon. Nach dem Sturz Assads und sozusagen dem Sieg, der Niederlage des Iran in Syrien, weil der Iran ist verschwunden aus Syrien, hat natürlich Israel trotzdem diesem Regime nicht getraut und wie gesagt, ist militärisch engagiert in Syrien. Also die sind wirklich vorgerückt. Die Angriffe, also das Verteidigungsministerium in Damaskus angegriffen wird und auch als sozusagen Schuss vor dem Bug in der Nähe des Präsidentenpalasts in Damaskus bombardiert wird, das ist schon ein sehr, wie soll ich sagen, deutliches Zeichen. Und auch wenn sich die Amerikaner bestimmt bemühen um Beruhigung, also ich glaube nicht, dass das sofort aus ist, außer es zieht Friede in Suweida, in den Drusengebieten und im Süden ein, aber ich denke nicht, dass das der Fall ist.
Weil du vorher schon gesagt hast, die Amerikaner haben ja die HTS von der Terrorliste gestrichen. Man scheint sich hier zu bemühen, ein unter Anführungszeichen gutes Verhältnis mit den neuen Machthabern zu haben. Welches Interesse haben denn die Amerikaner hier eigentlich genau?
Wir haben lange gerätselt, wie denn die Syrien-Politik von Donald Trump aussieht. Und ehrlich gesagt, ganz klar ist es bis jetzt noch nicht. Weil man muss ja bedenken, also die USA sind mit ungefähr 2000 Mann in Nordsyrien präsent und haben dort Kurden-Milizen gegen den IS nicht nur unterstützt, sondern wirklich aufgebaut und unterstützen sie jetzt noch, also DF, die kurdischen Milizen. Und die Frage ist jetzt immer, ziehen die USA ab aus Syrien oder nicht? Auch da gibt es Anzeichen. Also auch wieder dieser schon erwähnte syrische Sonderbeauftragte für Syrien hat unlängst auch die Kurden sehr gescholten und gesagt, sie müssen sich mit Damaskus einigen. Und das hat sehr so geklungen, als ob die USA bereit wären, sich wirklich aus Syrien zurückzuziehen und einen Zentralstaat von Sharia völlig zu unterstützen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob alle im Pentagon, also beim Verteidigungsminister weiß man ja auch nicht, was sich der denkt, aber im Pentagon werden bestimmt nicht alle dieser Meinung sein, dass das eine gute Idee ist. Nämlich die USA sitzen auch im Irak. Und das wird natürlich auch als Präsenz gesehen von den Strategen, die wichtig ist, auch vis-à-vis dem Iran. Also vom Irak sieht man sehr gut in den Iran hinein. Und Syrien, die Präsenz ist wiederum gut, wenn man im Irak ist. Also wenn du mich fragst, was jetzt wirklich die amerikanische Syrien-Politik ist, also ganz, glaube ich, ist sie noch nicht ausformuliert.
Und vielleicht abschließend, ich weiß, diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Ich versuche sie deswegen etwas anders zu stellen als sonst. Um in der Region, in Syrien, tatsächlich so etwas wie einen friedlichen Zustand erreichen zu können, was ist denn unter Expertinnen und Experten, wie du ja auch eine bist, so die Mehrheitsmeinung, was gebraucht wird am allermeisten?
Also ganz ehrlich, ich glaube, dass sich alle ziemlich bewusst sind und immer bewusst waren, dass das einfach keine Transition wird, die, also Assad ist weg und alles wird gut. Ich meine, schauen wir uns doch bitte die Länder an, wie den Irak und was da passiert, wenn ein autoritäres, grausliches Regime weg ist. Das ist ja auch in Wirklichkeit die Sorge, die alle für den Iran haben. Zu glauben, dass man einfach die Mullahs da wegbombt und dann kommt eine demokratische Regierung. Das glaubt eigentlich, glaube ich, in der Expertenschaft niemand. Und darum ist es nicht so leicht zu sagen, wir brauchen das und das und das, sondern wir haben einfach die Gegebenheiten, die wir haben und die sind in Syrien besonders kompliziert durch eben erstens einmal den Aufstieg des Islamismus in den 10 Jahren oder mehr des Kriegs unter Assad und eben diese syrische Gesellschaft, die besonders vielfältig ist. Also verglichen dazu war ja sogar die irakische Konfessionslandschaft einfacher. Aber natürlich, glaube ich, ist der Ansatz richtig, den auch die Europäer haben und auch die USA haben, dass man Sharia irgendwie helfen muss, um das zu stabilisieren und dass das nur gehen wird, wenn man die wirtschaftliche Lage verbessert. Also den Syrern und den Syrerinnen geht es wirklich schlecht. Und es hat sich, obwohl eigentlich die Golfstaaten schon Geld reinschütten, also besonders Katar, das natürlich immer irgendwie dann mit den eigenen politischen und inhaltlichen Vorstellungen kommt, aber auch Saudi-Arabien engagiert sich, die Vereinigten Arabischen Emirate engagieren sich, aber es geht halt wahnsinnig langsam. Also eigentlich, jetzt ist Assad wie lange weg, also jetzt dann bald 8 Monate und eigentlich die Situation der Menschen hat sich nicht wahnsinnig verbessert, was Wirtschaft und Elektrizität und das alles anbelangt. Und das wäre schon wichtig, ihm zu helfen. Natürlich, die Bedenken sind sehr, sehr groß, weil Sharia ist das, was er ist. Ich meine, der war in Irak als Al-Qaida-Kämpfer und seine Gruppe hat lange zu Al-Qaida gehört. Also das ist schon eine Entwicklung, den zu akzeptieren, bei dem sich Leute wie ich, die so lange über die Region da dabei sind und das beobachtet haben, schon schwer tun. Also ich kann nur sagen, der Herr Sharia und ich, wir waren gleichzeitig in Bagdad. Ich für die österreichische Bundesregierung und er war Al-Qaida-Kämpfer. Und wir haben geübt, was wir tun müssen, wenn uns Al-Qaida angreift. Und da war Sharia Al-Qaida-Kämpfer in Bagdad. Also das muss man erst einmal im Hirn zusammenbringen. Aber es ist einfach ein Vierteljahrhundert her fast, auch der Angriff von 9/11. Und wenn es politisch opportun ist, dann wird man eben solche Leute akzeptieren für andere. Ich meine, das sage ich jetzt natürlich ein bisschen zynisch. Ne? Also selbst leben unter einem Sharia würden wir nicht wollen. Es wird ein sehr, sehr langer Prozess und man muss sich einfach diese Staaten anschauen, was die alle mitgemacht haben oder auch die Staaten, was dann nach dem sogenannten arabischen Frühling passiert ist. Also das sind keine leichten Übergänge und niemand, der sich auch nur annähernd auskennt, hat erwartet, dass das irgendwie ganz glatt läuft und irgendwie smooth vor sich geht.
Guten Hara war das. Vielen Dank für deine Zeit heute am Montag.
Bitte gerne.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder auch mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens. Zwischen der Ukraine und Russland startet ein neuer Anlauf zu Friedensgesprächen. Russland hat sich auf Einladung der ukrainischen Seite zu Gesprächen bereit gezeigt, beharrt aber weiter auf den selbstgesteckten Zielen. Eine Einigung scheint daher erneut unwahrscheinlich. Unterdessen gehen die gegenseitigen Angriffe weiter. Zweitens. Die Zahl der Asylanträge geht weiter deutlich zurück. 8.637 Personen sollen im ersten Halbjahr Asyl beantragt haben, so das Innenministerium. Das sind rund 37% weniger als im Vorjahr. Der Trend zum Rückgang der Zahlen setzt sich seit 2023 damit fort. Und drittens, Italien steuert auf die intensivste Hitzewelle des Sommers zu. Das afrikanische Hochdruckgebiet, Camille genannt, sorgt für Extremtemperaturen. In Sizilien etwa könnte ein Temperaturrekord geknackt werden, bis zu 50 Grad sind möglich. Auch nachts ist kaum Abkühlung zu erwarten. Die extreme Hitze sorgt im Süden des Landes auch für Probleme bei der Wasserversorgung. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschezecker, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.